Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lorenz lauscht. Warum arbeiten Männer immer noch so viel? Dieser Frage möchte ich mit Thomas Gesterkamp, meinem heutigen Interviewgast, auf den Grund gehen. Thomas ist Journalist und Buchautor und beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Männer und Arbeit. Aus seiner Doktorarbeit im Fachbereich Politik entstand bereits vor 20 Jahren sein Buch Die Krise der Kerle, das sich mit männlichem Lebensstil und dem Wandel der Arbeitsgesellschaft beschäftigt. Wir schauen uns erstmal an, woher die traditionelle Auffassung kommt, dass sich viele Männer als Ernährer und Geldverdiener sehen und auch von anderen so gesehen werden. Spoiler Alert, das ist eigentlich noch gar nicht so lange der Fall, wie ihr vielleicht denken würdet. Ihr erfahrt auch, was für viele Männer neben dem reinen Geldverdienen noch hinter ihrem Job steckt und weshalb es deswegen zu einer Krise kommen kann, wenn man zum Beispiel durch Krankheit oder den Eintritt in den Ruhestand die gewohnte Tätigkeit nicht mehr wie bisher ausüben kann. Wir richten auch den Blick in die Zukunft und reden darüber, was aktuelle Entwicklungen wie Homeoffice und KI mit der Arbeitswelt und dadurch auch mit den Geschlechterrollen noch machen können. Zuletzt teilt Thomas mit euch seine Ideen, wie insbesondere junge Paare mit Kindern ihre Zeit fair aufteilen können und was es dazu aber auch an politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen noch braucht. Wir haben die Folge bereits im Sommer aufgenommen, als es noch schön warm und sonnig war. Lasst euch davon jetzt im kalten Herbst ein bisschen Wärme mitgeben. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, hi Thomas.
Hallo.
Hallo, wie geht's dir?
Ja, mir geht's prima. Ich bin gerade aus dem Urlaub zurückgekommen und jetzt ist ja gerade Hochsommer und eine ruhige Phase, wo man auch nicht so viel angefragt wird, nicht so viele Leute beruflich was von einem wollen. Und ja, das wird sich aber dann Ende August, spätestens September wieder ändern.
Okay, ja genau, also nochmal für alle Zuhörenden, wir nehmen die Folge hier im August auf bei strahlendem Sonnenschein und genau, ist ja auch schön, wenn man dann mal so eine Zeit im Jahr hat, wo es vielleicht so ein bisschen entschleunigt ist oder man auch Zeit für anderes hat. Und ja, ihr habt schon gelesen, dass der Titel der heutigen Folge ist, warum arbeiten Männer in Klammern immer noch so viel? Und ich habe mir gedacht, Thomas, also habe es ja im Intro auch schon gesagt, du hast da schon viel zu geschrieben und auch geforscht und Vorträge drüber gehalten, über ja den Zusammenhang von Männlichkeit und Arbeiten oder über männliche Identität und Arbeiten. Und ich habe mir aber gedacht, wir fangen vielleicht mal beim Anfang an oder bei einem Teil von diesem Zusammenhang, nämlich bei der Arbeit oder beim Arbeiten an sich. Ja, da hast du auch in deinem Buch Die Krise der Kerle, das ja zum ersten Mal 2004 erschienen ist, hast du auch schon drüber geschrieben, wie sich auch Arbeit und das damit zusammenhängende Geschlechterverhältnis über die Zeiten so verändert hat. Kannst du da noch mal so einen kurzen Überblick zu geben?
Ja, es ist ja historisch gar kein so altes Phänomen, dass Männer so viel arbeiten und Frauen eher weniger, sondern das hat sich erst vor 200 Jahren mit der Industrialisierung entwickelt, also Mitte des 19. Jahrhunderts. Also wenn wir jetzt über Mittelalter nachdenken, Handwerker, Bauern, da gab es ganz viele Familienbetriebe, wo Männer und Frauen eigentlich gleich viel gearbeitet haben, gleich lange. Natürlich haben Frauen immer schon die Kinder bekommen und insofern gab es da immer auch ein biologisch bedingtes Gefälle, aber im 19. Jahrhundert geht das dann eben richtig auseinander. Wird ja auch immer zitiert, dieses große Wort von Schiller, der Mann geht hinaus ins feindliche Leben und drinnen waltet die züchtige Hausfrau, also Mitte des 19. Jahrhunderts. Schiller ist noch früher, aber in dieser Zeit verdingen sich Männer eben als Proletarier in der Industrie und das ist das feindliche Leben, wo sie aber eben den Löwenanteil des Familieneinkommens dann erwirtschaften und die Frauen werden dann eigentlich zurückgedrängt aus dem Beruf in diese private Sphäre. Und das war bis Mitte des 20. Jahrhunderts das vorherrschende Rollenmodell, auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es erodiert eigentlich seit den 1970er Jahren, auch durch den Feminismus, durch die Frauenemanzipation. Und heute leben wir natürlich in einer ganz anderen Zeit, wo es zumindest in den hegemonialen Milieus selbstverständlich ist, dass die Frauen auch erwerbstätig sind. Es gibt zwar immer noch Hausfrauen, aber die sind ja fast schon exotisch geworden. Es gibt natürlich Mütter, die nicht arbeiten, aber zum Beispiel, dass Paare keine Kinder haben und die Frauen sind Hausfrau, das gibt es eigentlich kaum noch. Das ist fast schon eine skurrile Lebensform geworden und das ist der große Unterschied zu früheren Zeiten. Ja, und in meinen Büchern habe ich eigentlich immer wieder betont, dass die Männer nicht so viel arbeiten, weil sie unbedingt ihre Arbeit lieben. Also ich glaube nicht, dass jemand, der im Bergbau arbeitet oder im Stahlwerk, seine Arbeit liebt, sondern gerade in den Familienkonstellationen arbeiten die Männer so viel, weil sie das als Dienst an ihrer Familie betrachten. Also auch fast als einen Opfergang. Und das ist ein Aspekt, der in der feministischen Debatte immer zu kurz kommt, weil da werden die Männer ja schnell beschimpft. Patriarchale Arbeitsteilung und da wird so getan, als wäre jetzt Arbeit die privilegierte Rolle, Erwerbsarbeit und Care-Arbeit, Hausarbeit wäre sozusagen die unterdrückte Rolle. Das ist aber ein, glaube ich, zu einfaches Modell. Und es ist eben für das Selbstverständnis, für die Identität der Männer, die ja sich stark immer noch bis heute durch Erwerbsarbeit definiert, von großer Bedeutung, dass die Männer das sozusagen auch für ihre Angehörigen machen. Natürlich gibt es auch den Aspekt der Liebe. Also ein Buch hat im Untertitel Die neue Balance von Arbeit und Liebe. Und das ist durchaus doppeldeutig gemeint, dass die Männer auch ihre Arbeit lieben. Das kann schon durchaus sein, gerade in akademischen Berufen. Ist ja nicht so, dass diese ganzen Überstunden, wir haben ja immer einen riesigen Überhang an Überstunden, liegt nicht nur daran, dass die Männer dazu gezwungen werden, sondern sie sind auch gerne lange im Büro. Wobei sich das ja auch ein bisschen wandelt. Also Management-Literatur ist inzwischen voll von Klagen über die Generation Y, die angeblich zu sehr auf die Work-Life-Balance achtet und sich da erdreistet zu propagieren, dass eine Art hedonistischen Lebensstil, wo man weniger arbeitet. Und das nehmen gerade ältere Chefs, ältere Vorgesetzte als Bedrohung ihrer Unternehmenskultur wahr. Der Boom von Homeoffice zeigt das ja auch, dass ist ja sehr gut angenommen worden, nicht nur in der Corona-Zeit. Und in den meisten Unternehmen ist es auch wirklich ein Durchbruch gewesen, dass jetzt Beschäftigte auch von zu Hause arbeiten können zeitweise. Ne? Also ganz lange hat ja diese Anwesenheitskultur dominiert, dass sozusagen ein Arbeitnehmer, der nicht im Büro war, angeblich zu wenig arbeitet, nicht genug arbeitsorientiert ist.
Ich habe da mal diesen Begriff des Präsentismus, also präsent sein, vor Ort sein, gehört, wo es eben auch nur darum geht, möglichst lange da zu sein und in der Mittagspause noch das Jackett am Stuhl hängen lassen, dass es halt wirkt, als wäre man nur mal kurz austreten und nicht lange weg. Und was dann aber auch dazu führt, dass sich Leute auch krank an den Arbeitsplatz schleppen, was dann ja auch wieder gesundheitliche Folgen sind oder auch letztlich, wenn man jetzt ganz wirtschaftlich denkt, Kosten, ja, aber eben um genau das, was du angesprochen hast, einfach nur da zu sein und zu zeigen, ich bin hier und ich arbeite und wie produktiv das dann war oder ist, steht dann auf einem ganz anderen Blatt.
Ja, also damit hatte ich schon auch viel zu tun bei meinen Recherchen, zumindest in früheren Zeiten, in den 90er Jahren zum Beispiel. Ich kann mich erinnern, dass ich mal eine Führungskraft interviewt habe in einem Hochhaus und es ging um Arbeitszeitmodelle und wie man die gestaltet und da ging es eben auch um Arbeitszeitverkürzung, also was anderes als die übliche 40-Stunden-Woche. Und dann meinte der nur, gucken Sie mal da runter auf den Parkplatz. Stellen Sie sich vor, meine Mitarbeiter würden da schon mittags vom Platz fahren. Das kann ich nicht zulassen. Also das war für ihn eine Vorstellung, der überhaupt nicht umgehen konnte. Ich meine, wie gesagt, ich nenne die ja in einem meiner Bücher nenne ich diese Männer im Kontext der väterpolitischen Debatte Dinosaurier-Dads.
Ja, Dinosaur-Dads, ne?
Also Begriff, den ich aus der englischen Literatur geklaut habe. Also Dinosaurier-Väter, die eigentlich ihre jüngeren Mitarbeiter erziehen wollen. Das sind dann eher ältere Herren in den 50ern oder noch älter, die praktisch den 30-Jährigen vorschreiben wollen, dass sie so ähnlich arbeiten wie sie selbst. Also eben diese langen Arbeitszeiten, Arbeit am Wochenende. Nun ist das zum Teil ja durch die durchs Internet und durch die neuen Medien auch so, dass auch jüngere Männer natürlich dauernd ihre Mails checken und dauernd on sind. Und da vermischen sich ja immer mehr auch Arbeit und Freizeit. Und das ist zum Teil auch gefährlich, weil man eben gar nicht mehr richtig abschaltet.
Das klingt, da war jetzt auch schon eine ganze Menge drin, was du gesagt hast, oder auch schon eine ganze Menge, sage ich mal, Fährten, die wir noch jetzt auch weiterverfolgen werden. Und gerade auch natürlich das mit Homeoffice, das ist einfach gerade sehr aktuell, auch durch Corona. Da werden wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich wollte nochmal ein bisschen zurückführen oder ein bisschen zentrieren auf diese Frage mit dem, warum arbeiten Männer immer noch so viel? Weil es klang jetzt auch schon bei dir an und ich nehme jetzt auch einen Begriff, den du im Buch verwendet hast, den ich sehr spannend finde und der für mich auch eine Antwort auf die Frage ist, warum Männer viel gearbeitet haben und es auch teilweise immer noch tun. Und zwar sprichst du davon, ich glaube, ich habe den Begriff richtig, von einer Achse der Lebensführung. Also, dass die Arbeit so, ja, genau so den Mittelpunkt darstellt oder eben die Achse und alles andere wird so drumherum gebaut und dadurch natürlich auch Halt und auch eine Identität gibt. Magst du den Begriff noch ein bisschen ausführen oder das Konzept?
Ja, Achse der Lebensführung ist ein Begriff, der, glaube ich, an der Uni München im Umfeld des verstorbenen Soziologen Ulrich Beck oder von seinen Schülern, Nachfolgern entwickelt worden ist und ist eine Art soziologisches Konzept, in dem die Erwerbsarbeit in den Mittelpunkt des Lebens gestellt wird. Aber das ist eigentlich ein Konzept für Männer. Also das natürlich gibt es auch Frauen, die stark erwerbsorientiert sind, gerade die kinderlosen Frauen oder die sehr karriereorientierten Frauen. Aber Frauen haben sozusagen immer eine doppelte Option gehabt. Also sie konnten diese Erwerbsorientierung wie die Männer verfolgen. Sie konnten aber auch Hausfrau und Mutter werden, zumindest in früheren Zeiten. Also sie hatten mehrere Wege, ihr Leben zu gestalten. Und bei den Männern ist das aber eher alternativlos. Also ein Mann, der nicht arbeitet, zumindest war es früher so, war eben arbeitslos oder ein Faulpelz oder was ist das denn für ein komischer Typ? Es gibt ja, weiß nicht, ob man sie Pioniere nennen soll, es gibt ja Männer, die Kinder beaufsichtigen und ihre Frau ist eine Karrierefrau und unterhält die Familie. Gibt es im Einzelfall natürlich, aber manche Männer können sich das überhaupt nicht vorstellen. Da sind sie gekränkt und Männer wollen teilweise auch mehr verdienen als ihre Frau. Auch das ist wichtig. Und auch die Frauen tragen das mit. Also damals, weiß ich noch, gab es auf einer Veranstaltung mal, hat einer die Anekdote erzählt, in Japan würden die Ehefrauen auf den Spielplätzen die Gehaltszettel ihrer Männer vergleichen. Das fand ich ja auch schräg. Also das ist ja nicht nur jetzt so, dass die Männer dieses Konzept durchsetzen. Das ist keine Geheimverschwörung von männlichen Workaholics, sondern es ist ein Rollenarrangement, wo die Frauen beteiligt sind. Und manche Frauen lassen sich auch ganz gerne versorgen. Und beileibe will ich jetzt nicht behaupten, Kinder aufziehen wäre jetzt ein Spaziergang. Aber es kann natürlich schon bequemer sein, als Hausfrau und Mutter zu leben, als wenn du meinetwegen im Straßenbau arbeitest oder die Kanalreinigung machen musst oder bei der Müllabfuhr bist. Also Männer haben ja auch viele dieser unangenehmen Jobs und auch das wird in der frauenpolitischen Debatte eher nicht so besonders berücksichtigt. Und auch bei der Debatte ums Gender Pay Gap, also um diese Gehaltsunterschiede, muss man sich dann schon genauer angucken, was sind das eigentlich für Jobs, ne? Und hat das nicht vielleicht auch seine Berechtigung, dass die gut bezahlt werden? Also da bin ich durchaus manchmal auch männerparteilich. Ohne dass ich jetzt, natürlich ist Gender Pay Gap ein Skandal und ich bin dafür, dass es aufgelöst wird, aber bin für Differenzierung in der Debatte.
Ja, ich denke auch, es ist wichtig, dass man sich halt anguckt, was ist die Grundlage, ja, und was wird verglichen und welche Jobs. Und ich stimme dir dabei auch zu, dass es natürlich trotzdem einfach auch nicht angeht, dass es halt oft noch Unterschiede gibt, was man verdient aufgrund des Geschlechts. Und aber genau es auch gleichzeitig wichtig ist, es ist ja immer so auch die Herausforderung, dass es nicht nur irgendwie schwarz und weiß gibt oder richtig falsch, sondern dass es halt die Wahrheit oft so in der Mitte liegt oder halt oft es auch herausfordernder ist, die Dinge differenzierend zu betrachten, als jetzt einfach in einen Extrem zu gehen. Und ich finde halt diesen Aspekt, der ja auch mit diesem, also sag mal, soziologischen Konzept, mit dieser Achse der Lebensführung da ausgedrückt wurde, finde ich auch interessant, weil du hast es eben auch gesagt, dass es halt jetzt nicht nur irgendwie so eine Geheimverschwörung von ein paar Workaholics ist, die da sich alles zuschustern, sondern dass es halt auch irgendwo ja, identitätsstiftend ist zu arbeiten. Also ich denke auch, hast es eben auch gesagt, es passiert ganz viel in der Gesellschaft. Es ist jetzt auch 20 Jahre her, seit dieses eine Buch von dir, Die Krise der Kerle, erschienen ist, wo es auch geht um Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt und Männer, die sich dann erstmal neu zurechtfinden müssen, weil es eben nicht mehr diese tradierten Rollen gibt, so stark wie früher, dass man sich einfach darauf zurückziehen kann, dass man jetzt der Ernährer ist und zu Hause ist jemand, der einem dann den Rücken frei hält mit allen anderen.
Also Krise der Kerle ist ja auch eine Reflexion über die Situation nach der deutschen Vereinigung in gewisser Weise, weil wir hatten in den 90er Jahren gigantische Arbeitslosenzahlen. Daraus ist ja dann diese Agenda 2010 unter Gerhard Schröder entstanden. Wir hatten 5 Millionen Arbeitslose Ende der 90er Jahre. Und das hatte ganz viel mit Ostdeutschland zu tun, mit der Abwicklung der ostdeutschen Betriebe. Es hatte aber auch zu tun mit der Krise der Industriearbeit. Also zwischen 1990 und 2010 sind ungefähr 2 Millionen Industriearbeitsplätze in Deutschland verschwunden. Das lag nicht nur an der Abwicklung des Ostens. Also wenn man ans Ruhrgebiet denkt, die Schließung der Stahlwerke, der Zechen, Textilindustrie ist praktisch verlagert nach Asien. Und früher haben ganz viele Männer in diesen Branchen gearbeitet. Jetzt im Moment passiert dasselbe mit der Autoindustrie, weil man für diese E-Autos eigentlich viel weniger Arbeiter brauchen wird. Und eben die ganze Industrie sich digitalisiert. Das betrifft inzwischen ja auch die Angestelltenjobs. Also die Krise der Kerle war damals eher eine Krise dieser kernigen männlichen Industriearbeiter. Aber inzwischen verlagert sich das auch ins Angestelltenmilieu, wenn man über KI nachdenkt und was man meinetwegen in der Versicherungsbranche und bei den Banken so alles an Jobs streichen kann durch automatisierte Antwortprogramme und so weiter. Ne? Und da war eben die These von mir bei Krise der Kerle, dass Männer zu doppelten Verlierern werden. Das bezog sich vor allen Dingen auf die Männer im Osten. Ich habe da zum Teil auch vor Ort keine wissenschaftlichen Studien gemacht, aber über Beobachtung, journalistische Recherche mir Dörfer angeguckt, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern oder in Ostsachsen, wo fast überhaupt keine Frauen mehr leben. Nur noch alte Männer, alte Leute und Männer. Also die Frauen haben viel flexibler auf die Veränderungen der Vereinigung und auch auf die Veränderungen der Dienstleistungsgesellschaft reagiert. Und im Englischen gibt es dann diesen Begriff des Double Losers, also des doppelten Verlierers, weil wenn Männer arbeitslos sind, kriegen sie auch nicht so gut eine Partnerin. Also Frauen wollen eigentlich keine Arbeitslosen zum Partner haben. Und also gibt es natürlich Ausnahmen, aber im Osten war das erschreckend zu beobachten in diesen Dörfern, wo übrigens auch dann damals noch die NPD, heute eher AfD, gute Stimmenergebnisse zielt. Da sind dann diese frustrierten Männer übrig und es gibt einen riesigen Männerüberschuss, den gibt es übrigens in ganz Osteuropa auch, auch in der Ukraine und in Polen, weil einfach die Männer sich nicht so gut umstellen auf die Digitalisierung und die Informationsgesellschaft.
Ja, ist auch sehr spannend, also das genau schreibst du eben in dem Buch und das passt dann eben auch zu diesem, ich sag mal, Schließung von vielen, auch dieser schwerindustriellen Arbeitszweige, ja, dass man ja da, wenn man so einem klassischen Männerklischee von, ich bin körperlich stark, ne, ich glaube, da soll ja auch dieser Begriff des Kerls so ein bisschen drauf anspielen, ne, dieses so, ich bin irgendwie so ein Muskelprotz und ich maloche den ganzen Tag halt mit meiner Körperkraft, dass das ja so einem sehr klassischen Männerklischee entsprochen hat, wo man sich dann ja auch, ich sag mal, durch die Arbeit mit verwirklichen konnte in diesem Klischee und dass es eben genau durch die Abkehr von der Industrie zur erstmal Dienstleistungs-, mittlerweile Informationsgesellschaft, natürlich ganz andere Fähigkeiten wichtiger werden. Und ich denke auch, eine der wichtigsten Fähigkeiten heutzutage im Leben, aber auch auf dem Arbeitsmarkt, ist halt echt Flexibilität, sowohl im Kopf als auch Flexibilität, den Wohnort zu wechseln oder so. Also heute, man merkt es ja jetzt mit KI, die Entwicklung kommt immer schneller, du musst dich immer neu auf was einstellen und da sind natürlich, sage ich mal, diese klassischen Fähigkeiten oder Attribute, wie jemand ist jetzt körperlich stark, was man ja früher auch zum Beispiel in der Landwirtschaft oder eben genau auch in der Schwerindustrie einfach massiv gebraucht hat, das wird halt nicht mehr so wichtig. Und dadurch erschwert es natürlich auch, glaube ich, für viele, die sich dann damit identifiziert haben oder noch so aufgewachsen sind mit diesem Bild, erschwert es dann eben auch, ja, so eine Findung von sich oder von so einem Ankerpunkt.
Ja. Ja, also die Männer kommen eben aufgrund ihrer Körperkraft beruflich in der Regel nicht mehr voran. Aber parallel zu dieser Krise der Industriearbeit haben wir ja den Boom der Fitnessstudios und den Kult um den Körper, gerade um den Männerkörper auch.
Ja.
Also das da gibt es einen Zusammenhang. Also die sozusagen das Präsentieren von Kerlhaftigkeit, von Körperkraft wird dann eher in diesen Privatbereich verlegt und ist durchaus weiterhin verknüpft auch mit Attraktivitätsvorstellungen, auch bei beiden Geschlechtern.
Finde ich auch einen Punkt, wo ich mich auch erstmal drüber gewundert habe, ja, oder den man auch gut betrachten kann. Ich weiß noch, Anfang des Jahres ist ein Artikel in der Süddeutschen erschienen. Den Artikel werde ich auch verlinken in den Shownotes. Ist leider hinter einer Paywall, Klammer auf, Klammer zu. Dennoch ist es ein guter Artikel, wo es auch um junge Männer ging. Hat eine Autorin, finde ich, sehr schön geschrieben. Und so diese Schwierigkeiten der Identitätsfindung. Ja, weil eben so viel aufbröckelt. Gleichzeitig gibt es viele neue Anforderungen. Die von euch, die schon einige Folgen des Podcasts gehört haben, in der Folge mit dem Björn Süfke habe ich da auch drüber geredet, über die Schwierigkeit als Mann auch so seinen Weg oder seine Identität zu finden, wenn man sagt, ah, das Alte lasse ich hinter mir, aber gleichzeitig gibt es auch ganz viele neue Anforderungen und da auch wirklich bei sich selber zu bleiben, ist ja immer wieder die Herausforderung. Und in dem Artikel ging es eben auch darum, dass eine ziemlich hohe Prozentzahl, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz genau zusammen, sind eben junge Männer unter 18, die Fitnessstudios bevölkern. Ja, und das ist, finde ich, ja eigentlich auch eine interessante Entwicklung oder halt eigentlich schon eine fast nicht so intuitive Entwicklung, dass man sagt, einerseits haben wir dieses Aufploppen oder dieses Aufbrechen von so einer traditionellen Männlichkeit und auch in ganz vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen werden ja auch gerade so Gender- oder Geschlechtsthemen einfach auch immer mehr hinterfragt und man kommt zu immer mehr Offenheit und Body-Positivism und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig gibt es halt eben dann doch dieses Phänomen, dass gerade auch junge Männer wieder wie wild ins Fitnessstudio rennen und da eben halt an ihrem Körper arbeiten. Unterstützt natürlich auch, die These stelle ich jetzt mal in den Raum, durch Social Media, wo man natürlich auch sehr viel aufs Optische guckt. Und es ist schon interessant, finde ich, weil auch wenn wir da jetzt gerade so drüber reden, merkt man ja doch, dass nur weil dann vielleicht ein Industriezweig nicht mehr so stark vertreten ist, wo das noch gefordert war, dass es dennoch da ist, ja, diese Energie oder dieses Muster, dass man auch körperlich sich zeigen will und sich jetzt natürlich dann anders profiliert.
Ja, ja, in Deutschland gibt es ja noch relativ viel Industrie im Vergleich zu anderen Ländern Europas. Also wir waren immer ein sehr stark industrialisiertes Land, aber der Anteil geht eben zurück. Aber zum Beispiel in den Niederlanden war sehr viel früher in Richtung Logistik orientiert. Es gibt da nicht so viele große Konzerne und große Produktionsstätten. Und wir haben ja immer noch eine riesige Autoindustrie mit Fabriken von Zehntausenden von Beschäftigten. Und das ist in anderen Ländern früher abgebaut worden, auch in Großbritannien, in den USA. Und hatte auch zum Aufstieg rechter Bewegungen beigetragen übrigens. Ne? Also weil die Trump-Wähler oder die Brexit-Unterstützer, die kommen ja gerade aus diesen Arbeitergegenden, ist ja auch viel diskutiert worden. Ne? Also die Krise der Kerle hat insofern auch eine politische Dimension. Die Männer wählen dann stärker rechts. Kann man nicht verallgemeinern, aber es gibt schon soziologische Daten, auch in Nordfrankreich. Rückkehr nach Reims von Didier Eribon ist ja ein Klassiker da über dieses Thema, dass Männer, die haben früher da die KPF, also die Kommunistische Partei in Frankreich gewählt und jetzt wählen sie Marine Le Pen.
Ja, von einem Extrem zum anderen.
Ja. Und das hat sicherlich auch mit einer männlichen Kränkung zu tun. Es ist bei allen rechten Parteien so, dass sie eher von Männern gewählt werden als von Frauen. Also es ist eine offensichtliche Differenz, ein Gap.
Da gibt es einige, sag mal, gesellschaftspolitische Dimensionen oder auch, du hast auch ein paar Beispiele genannt, Großbritannien oder USA. Ich meine, man merkt es ja jetzt auch in der Welt, was so los ist. Jetzt gerade jüngst heute Morgen auch die Schlagzeile gelesen von den Unruhen, die es gerade in Großbritannien gibt. In den USA ist jetzt auch bald wieder Wahl. Also es sind, denke ich auch, man merkt dann auch, dass diese Themen, über die wir jetzt reden oder auch diese, sag ich mal, Krisen, dass es jetzt nicht so nur, wir sitzen jetzt hier im Elfenbeinturm und reden darüber und es ist irgendwie eine interessante gesellschaftliche oder soziologische Debatte, sondern es hat eben tatsächlich auch Auswirkungen auf so einer gesellschaftlich-politischen Ebene, die wir auch alle erleben, ja, oder wo auch viel drüber geredet wird. Und ich würde jetzt gern nochmal auf einen anderen Aspekt hinaus, weil wir jetzt auch so viel über die Gesellschaft gesprochen haben und zwar auch so auf das Individuum und auch wieder auf diese Identitätsfrage, weil dieses zur Arbeit gehen und ich finde, weil wir haben jetzt auch viel über Männer geredet, aber deswegen war es ja, glaube ich, auch der Frauenbewegung, auch der 70er Jahre unglaublich wichtig, auch als Frau arbeiten zu dürfen und dass es auch anerkannt wird und dass man damit sich auch selber finanzieren kann, weil eben Arbeit auch einfach sehr stark identitätsstiftend ist. Ja, das ist ja nach wie vor einfach etwas, womit wir dann immer noch viel Zeit verbringen und dadurch hat es natürlich auch so einen identitätsstiftenden Faktor. Was ich jetzt aber auch gerade im Zusammenhang mit Männern gelesen habe, aber auch in so einem Zusammenhang mit so einem klassischen Männerbild, ist auch so dieses Working side by side, also Seite an Seite arbeiten und darüber sich verbinden. Ja, weil es ja auch in so traditionelles Männerbild oder wenn man so traditionell erzogen wurde, fällt es Männern oft gar nicht so leicht, sich auch mit anderen Männern zu verbinden und mit denen auch Gespräche zu führen. Ja, und das erleben wir auch in unserer Arbeit in den Männergruppen, dass da viele zum ersten Mal auch mit anderen Männern sich verbinden, indem sie einfach nur über das reden, was sie beschäftigt. Ja, und sonst braucht man immer so ein Proxy oder sowas als Ersatz, dass man irgendwie über Fußball reden kann oder dass man gemeinsam Mountainbike fahren kann. Aber so einfach dieses, ich setze mich mal zusammen und rede, das fällt vielen, die da so traditionell sozialisiert wurden, noch schwer. Und die Arbeit bietet einem ja auch die Chance, dass wenn man jetzt echt nebeneinander irgendwie was streicht oder Handwerk oder auch im Büro sitzt, ja, dass man darüber eben verbinden kann. Ja.
Auch Männerfreundschaften funktionieren ja häufig darüber, dass man was zusammen macht. Also das, was viel, muss man jetzt aufpassen, dass man keine Stereotypen verbreitet, aber Frauen treffen sich eher auch mal, um über ihre Befindlichkeiten zu sprechen und das machen Männer nicht so häufig und sie reden ungern über ihre Probleme, gehen ja auch seltener zur Therapie und dann machen sie eben zusammen Sport oder haben ein gemeinsames Hobby. Und das ist in der Tat so, dass über die Arbeit ja auch viel Kommunikation stattfindet, aber eben instrumentell sachorientiert. Und man kann bei der Arbeit, zumindest bei den meisten Beschäftigungen, diese Gefühlsebene auch gut ausblenden. Und das ist natürlich auch der traditionellen Männlichkeit sehr nahe.
Ich finde, das ist halt auch so ein Aspekt, wo man jetzt natürlich auch das immer in Perspektive sehen soll, dass man jetzt nicht nur sagt, auch die armen Männer oder so, aber wo man auch, wenn es eben darum geht, dass Männer ein Stück weit dahin kommen, dass sie zum Beispiel auch Teilzeit akzeptieren, ja, oder dass es halt vielen auch schwerfällt, von der Arbeit loszulassen, dass es natürlich auch eine ökonomische Frage ist. Ne? Das will ich jetzt auch nicht kleinreden. So manche, die dann auf den Geschmack gekommen sind, immer ein tolles, schnelles Auto zu fahren, die wollen es dann auch weiterhin, um jetzt mal ein Extrembeispiel zu nehmen, aber dass es eben auch eine Komponente ist über dieses Wirtschaftliche hinaus, dass es einem auch emotional, sozial so einen Halt bietet. Ja? Und da bin ich mir manchmal auch nicht sicher, ob da so eine Diskussion, wo es auch darum geht, so eine Veränderung von Geschlechterrollen, ob das auch manchen Männern, die das halt ihr Leben lang so gemacht haben, auch zugestanden wird. Das soll jetzt auch nicht keine Ausrede sein im Sinne von, die muss man jetzt so lassen und es soll sich nichts verändern. Nein, nein. Aber einfach so auch dieses Bewusstsein, dass es für viele, glaube ich, die würden es vielleicht auch nicht zugeben, wenn man die fragt. Deswegen ist auch bei uns so, was wir merken im Beratungskontext, dass tatsächlich dann auch viele zum ersten Mal so eine Männergruppe aufsuchen oder eine Therapie machen, wenn sie in Rente gehen. Weil dann halt plötzlich nicht nur diese Beschäftigung, dieses ich bin was wert, weil ich leiste was wegfällt, sondern auch so ein soziales Netz. Ja? Dann merkt man nämlich mal, ich habe ja jetzt gar nicht unbedingt einen Kumpel, den ich einfach mal anrufen kann und sagen kann, hey, wie geht's? Na? Und reden wir mal, sondern dass das halt auch eine ganz große Komponente ist über dieses Wirtschaftliche und ich werde gebraucht hinaus, auch so was, worüber man connectet und wo man gemeinsam mit anderen an was arbeitet.
Ich glaube, von Kurt Tucholsky gibt es dieses Bonmot, man muss morgens hingehen können im Zusammenhang mit Arbeit, mit Erwerbsarbeit. Und für Männer ist das noch wichtiger, glaube ich, als für Frauen. In der Tat verlieren Männer dann auch bei der Verrentung, glaube ich, noch mehr. Aber die erleben das schmerzlicher als Frauen in der Regel. Und ein anderer Aspekt noch ist, dass die Erwerbsarbeit auch ein Fluchtpunkt ist von der Familie. Also das ist ja zum Teil dann im feministischen Kontext auch eben gerne als Vorwurf formuliert. Männer sind Familienflüchtlinge und es hat natürlich auch was Entspannendes. Nehmen wir mal an, ein Mann hat kleine Kinder und die schreien dauernd und erfordern unheimlich viel Beschäftigung mit ihnen. Dann kann das natürlich sehr bequem sein, morgens ins Büro zu gehen. Und der Klassiker früher war dann der Mann am Schreibtisch, also so sind manche Artikel von mir oder Texte, Interviews auch bebildert worden, dann dieses Foto von dem Krawattenmanager am Schreibtisch und er hat dann die Liebende auf dem, seine Frau, die Kinder sind auf dem Schreibtisch als Foto, aber eigentlich ist er froh, dass er sie los ist.
Ja.
Dass er sich mit, ohne Emotionen, mit seinem Job beschäftigen kann, mit seiner Arbeit. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt, ne, dass man da seine Ruhe hat.
Womit wir halt auch wieder bei dem Aspekt wären, dass eben auch Care-Arbeit, also Sorgearbeit, das Begriffspaar können wir gleich vielleicht nochmal ansprechen, dass es eben auch Arbeit ist, ne, oder auch Kindererziehung, was ist, was enorm fordernd sein kann,
ja.
Wenn nicht gar fordernder, wie du auch gerade beschrieben hast, als eben den Tag über im Büro zu sitzen. Ja, und ich glaube, da gibt es auch noch eine große Diskrepanz in unserer Gesellschaft, dass eben die Erwerbsarbeit, das ist die Arbeit, für die man einen Lohn bekommt, ja, meistens von einem Arbeitgeber oder wenn man selbstständig ist, zahlt man sich den selber aus, im Gegensatz zur Care-Arbeit, also Care-Sorge aus dem Englischen, oder ich glaube Sorgearbeit kann man, wird im Deutschen auch verwendet, ne? Das ist eben dieses, ich kümmere mich um den Haushalt, ich kaufe ein, putze, wasche, ziehe die Kinder groß oder kümmere mich zum Beispiel auch um die Eltern, die alt oder krank sind. Und da hat die Autorin Theresa Brücker auch ein spannendes Buch drüber geschrieben, das gerade dieses Jahr erschienen ist, wo es auch nochmal darum geht, um diese Verteilung von Zeit, wo sie auch statistisch untersucht hat und eben herausgefunden hat, dass es immer noch so ist, dass Frauen, auch wenn sie berufstätig sind, nach wie vor noch mehr von dieser Care-Sorgearbeit übernehmen. Ja, und dass es da auch den Männern oft noch schwerfällt, selbst wenn man sagt, wir teilen uns das auf, da auch reinzugehen und da auch einen Anteil zu übernehmen.
Es gibt viele Bücher von Frauen darüber und im Kern haben sie auch recht. Allerdings, wenn man sich diese Zeitbudgetstudien genau anguckt, muss man sich auch die Voraussetzungen dieser Ergebnisse angucken. Also zum Beispiel wird dann das Reparieren von Kinderfahrrädern oder die Steuererklärung oder die Geldanlage, Baufinanzierung, solche Sachen, das ist ja letztlich auch Familienarbeit. Und das haben viele feministische Wissenschaftlerinnen aber in ihren Studien gar nicht drin. Also die reden über Kindererziehung, über Putzen, über Kochen. Und da gibt es ein Gefälle, natürlich gibt es das. Aber das andere ist eben letztlich auch Care-Arbeit. Oder selbst das sprichwörtliche Waschen des Autos am Samstagmorgen, früher ein Männerklischee, ist auch eine Leistung, dass diese Familienkutsche einwandfrei funktioniert. Nicht nur ist es keine, oder der Mann im Hobbykeller war früher auch ein Klischee, ne? Der muss ja nicht unbedingt da mit seiner elektrischen Eisenbahn spielen, sondern vielleicht hat er da einen Werkzeugschrank und repariert Sachen, wenn die Lampen kaputt gehen oder was auch immer. Ne? Renoviert oder tapeziert, was auch immer im Haushalt zu machen ist. Also auch das ist ja Familienarbeit. Also ich plädiere dafür einen erweiterten Begriff. Und das muss bei den Zeitbudgetstudien berücksichtigt werden. Es gab schon länger her eine, da haben männliche und weibliche Soziologen auf der Basis derselben Daten vom sozioökonomischen Panel, das ist also so eine statistische Grundlage, auf der Basis der gleichen Daten sind die zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen, was die Verteilung der Aufgaben in Familien oder in Paarbeziehungen ist. Also da muss man dann genauer angucken, wie sind die Voraussetzungen. Ich bin da eher dafür, diesen Care-Begriff sehr weit zu fassen. Ja. Ne? Und selbst die Erwerbsarbeit muss ja eigentlich mit berücksichtigt werden. Also man muss, wenn man sich Zeitbudgetstudien von Männern und Frauen anguckt, eigentlich die Erwerbsarbeit und die Care-Arbeit immer addieren und dann ist der Unterschied nicht so groß. Das Problem ist, dass es so ungleich verteilt ist und dass es auch vom Staat gefördert wird. Also die bekannten Debatten um Ehegattensplitting, Mitversicherung von Hausfrauen in der Krankenkasse, das sind ja alles staatliche Regularien, die dieses Alleinernährer- oder Haupternährermodell fördern, seit 70 Jahren, also seit Konrad Adenauer das eingeführt hat in den 50er Jahren.
Das heißt, da müsste auch von den politischen Rahmenbedingungen her auch noch eine Menge passieren.
Ja, es passiert aber nichts. Also ja. Über dieses Ehegattensplitting wird seit 40 Jahren diskutiert und keine Partei traut sich daran, weil das nämlich, weil die Angst haben, das könnte wie eine Steuererhöhung wirken. Also es könnte ja sein, dass dann eben Paare, die das ausgenutzt haben. Also das, der Mechanismus ist ja so, wenn einer sehr viel verdient und der Partner, der Ehepartner sehr wenig, hat man die größten Steuervorteile und ja, steht manchmal im Parteiprogramm von SPD oder Grünen, aber wird nie umgesetzt.
Ja, finde, da merkt man dann auch, wie schwierig es dann auch oft ist an so althergebrachten Glaubenssätzen, beziehungsweise da ist ja nicht nur ein Glaubenssatz, da ist ja sogar ein Gesetz, ja, ein Gesetzssatz, der da so verbrieft wird, wie schwierig es dann auch ist, daran zu rütteln. Auch wenn viele, das finde ich aber auch interessant, schreibst du auch in deinem Buch drüber, sich für was anderes aussprechen. Aber dieses sich dafür aussprechen und wie es dann wirklich ist und gemacht wird, sind dann auch oft nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
Ja, von dem eben schon erwähnten verstorbenen Soziologen Ulrich Beck gibt es ja dieses böse Bonmot, verbale Aufgeschlossenheit bei weitgehender Verhaltensstarre.
Ja, da wollte ich drauf hinaus.
Ein viel zitiertes Wort. Ich habe es früher auch verwendet, aber irgendwann gemerkt, dass es vor allen Dingen auf Frauentagungen unheimlich gut ankommt und eigentlich Männerbashing ist.
Okay.
Weil ich finde nicht, dass Männer verhaltensstarr sind. Also es hat ja auch diverse empirische Untersuchungen zu Männern gegeben, vor allen Dingen von den christlichen Kirchen, Männer in Bewegung, Männer im Wandel oder wie die hießen. Und da wird ja deutlich, dass sich schon was getan hat. Also der Fortschritt beim Rollenwandel ist sicherlich eine Schnecke, gerade bei den Männern, aber es ist ja nicht so, dass sich nichts getan hat. Und dieses mit der Verhaltensstarre, das klingt dann so, als hätten die Männer ein großes Maul und würden aber nichts verändern. Und das finde ich schwierig als okay. Kritik.
Okay, das war spezifisch auf Männer bezogen, diese Verhaltensstarre.
Ja, der Ulrich Beck hat das nicht so gemeint.
Okay,
aber es wird eben in Aufsätzen von weiblichen Wissenschaftlerinnen gerne so zitiert.
Okay.
Als Kritik an Männern.
Verstehe. Ja, weil ich habe es auch jetzt eher so gesamtgesellschaftlich gelesen und fand es auch sehr passend, weil ich finde, wir haben ganz viele gesellschaftliche Bereiche, wo zwar oft viel drüber geredet wird. Also ich finde ein Beispiel, ich wollte jetzt gerade sagen, ein gutes Beispiel, aber es ist eher ein trauriges Beispiel, ist dann, wenn irgendwie oft in der öffentlichen Diskussion auch immer ganz viele Unternehmen dann zum Beispiel an Gay Pride Days dann ihr Logo in Regenbogenfarben machen und das dann in der öffentlichen Debatte dann gesagt wird, ja, und Vielfältigkeit. Und wenn man dann mit Menschen redet, die in einer homosexuellen Beziehung leben oder homosexuell daten, die erzählen einem dann ganz andere Sachen, ja, dass es dann immer noch viele gibt, die dann Schwierigkeiten haben, das offen zu zeigen zum Beispiel, ja. Also ich habe das jetzt mal als Beispiel genommen, auch wenn es jetzt ein bisschen von unserem Thema abgeht, aber das ist halt auch sowas, wo ich mir denke, ja, es wird dann oft gesellschaftlich gesagt oder auch dann in dem Fall von Unternehmen befeuert und sagen so, so das ist, wir wollen Diversity und so, aber wie es dann wirklich gemacht wird oder wie dann auch dann gehandhabt wird hinter zugezogenen Gardinen oder so, das ist dann oft nochmal was ganz anderes. Ne? Und ich denke, da gibt es eine Menge Themen, wo wir, glaube ich, noch nicht so weit sind, wie es manchmal so suggeriert wird. Ja? Oder?
Also Diversity und ein anderer Begriff ist familienfreundlicher Betrieb. Ja. Damit ist dann gemeint, dass Kinderbetreuung angeboten wird oder es flexible Arbeitszeitmodelle gibt. Aber wenn man da genauer hinguckt, ist es oft auch nur Etikett. Also ich habe da über viele Betriebe recherchiert und geschrieben. Und auch da will ich jetzt gar nicht jemandem bösen Willen unterstellen. Und es gibt da sicher auch tolle Pilotprojekte, aber auch das ist eine sehr langsame Entwicklung. Und eigentlich, also ich habe mir bei dem Homeoffice jetzt in der Corona-Zeit habe ich zum ersten Mal gedacht, das ist ein Durchbruch auch für Männer, dass wenn die wirklich meinetwegen nur noch die Hälfte ihrer, gerade Männer pendeln auch viel mehr als Frauen, längere Strecken. Und da macht das natürlich unheimlich was aus, wenn man dann nur noch an zwei oder drei Tagen in der Woche 50 oder gar 100 Kilometer fahren muss. Und das halte ich wirklich für einen Durchbruch und auch das untermauert dann auch wirklich diese Präsenzkultur, über die wir vorhin gesprochen haben.
Was ich am Homeoffice echt spannend finde, und das ich halte es auch für ein gutes Modell, wobei man da, das haben wir auch wieder angesprochen, die Gefahr ist dann da ja auch, dass dann so eine dauernde Erreichbarkeit kommt.
Und die Männer sind auch nicht mehr mit den anderen Männern zusammen.
Das stimmt.
Da haben wir ja auch drüber gesprochen, dass das soziale Agieren dann nur noch online stattfindet.
Ne? Genau, also ich denke, dass ich, das ist jetzt so meine Prognose, können wir vorstellen, dass sich langfristig so ein Mischmodell irgendwie einstellt, dass man so 2-3 Tage die Woche im Büro ist und 2-3 Tage im im Homeoffice vielleicht, ja.
Ja, aber diese Dinosaurier-Dads haben früher wirklich verhindert, dass die Männer weniger arbeiten. Also da ist ja dann irgendwann dieses Elternzeitgesetz eingeführt worden mit Elterngeld, also Lohnersatzleistung. Das war ja auch ein Durchbruch, der die Zahl der Männer, die Elternzeit nehmen, von 3,5 auf knapp 40% gesteigert hat in den letzten 15 Jahren. Die meisten Männer machen nur 2 Monate. Nur ist aber bei mir in Anführungszeichen, weil 2 Monate ist besser als 0 Monate und ungefähr 7-8% der Männer machen auch mehr. Manche nehmen sogar die ganze Elternzeit, aber das sind Minderheiten. Und auch das hat eben die Strukturen in Unternehmen an den Arbeitsplätzen verändert. Aber also diese 2 Monate werden von vielen Betrieben, von Vorgesetzten dann durchgewunken, nach dem Motto, der ist da mal in einem längeren Urlaub, macht ein Sabbatical. Aber wenn die Männer dann auf den Geschmack gekommen sind und danach sagen, ich will jetzt langfristig nur noch 30 Stunden arbeiten, 3-Tage-Woche oder 2 Tage Homeoffice, 2 Tage im Betrieb, dann wird abgeblockt. Und auch in der Corona-Zeit war es ja so, dass am Anfang war diese Homeoffice-Quote unheimlich hoch und viele haben das danach wieder abgewickelt und gesagt, wir müssen sehen, dass die doch zur Firma kommen.
Habe ich jetzt auch, komme aus der Gegend Heidelberg, Mannheim, und da gibt es auch einen großen Softwarekonzern, der auch während der Corona-Zeit alle ins Homeoffice geschickt hat und sich da viele auch schon drauf eingestellt haben. Und
wir machen jetzt keine Schleichwerbung.
Genau.
Ich weiß, wer gemeint ist. Ja.
Genau, und da ich auch Geschichten gehört habe von Leuten, die dann sich 1,5 Stunden entfernt ein Haus gebaut haben in der Erwartung, dass sie da arbeiten können und im Homeoffice, und dann jetzt aber plötzlich gemerkt wurde, wir hätten die Leute doch ganz gerne wieder im Büro. Und da jetzt auch wieder zurückgerudert wird, ja. Und da es jetzt, glaube ich, auch einige gibt, die da, ja, sich schon so ihr Leben eingerichtet haben und jetzt wieder auch gucken müssen, wie sie es neu machen. Ich finde aber eben, weil du es auch nochmal angesprochen hast, so diese strukturellen Sachen, die es immer noch im Berufsleben gibt, was ja letztlich auch noch eine Antwort auf die eingangs erwähnte Frage, warum arbeiten Männer immer noch so viel, ist eben genau dieser Grund, dass es meiner Meinung nach immer noch so ist, dass auch Männer, die es dann anders machen wollen, dass die teilweise schon noch Exoten sind bei sich im Arbeitsumfeld oder halt es je nach Vorgesetzten teilweise nicht so leicht gemacht wird. Ja, also ich denke jetzt auch an einen Freund, den ich habe, der auch ganz selbstverständlich, wenn das Kind krank ist, bleibt er auch mal zu Hause, ja, weil seine Frau ist auch berufstätig, und dann nimmt er halt den Tag, was ist es, Urlaub oder auch, weiß gar nicht, wie es dann gesetzlich ist, man ist dann, glaube ich, auch krankgeschrieben, aber es gibt ja die gesetzliche Regelung, dass man eben zu Hause bleiben darf, wenn das Kind krank ist. Und er macht das halt mit seiner Frau abwechselnd. Er meinte dann aber auch, dass es viele dann gibt in seinem Umfeld, privat wie beruflich, die das dann immer noch komisch finden. Ja, dass er dann als Mann, als Vater dann...
Hat der denn keine Frau zu Hause?
Genau, also so, es ist so, und so Geschichten höre ich immer wieder. Also ein anderer Bekannter, bei dem ist es auch so, dass halt das Kind da war und dass dann er und seine Frau beide reduziert haben. Ich glaube, er auf 80 und sie auf 65%. Und bei ihm auch ganz interessante Reaktion kam dann, aber da dann auch eher von älteren Generationen. Ihm wurde das dann so ausgelegt von wegen so, er lässt die Familie im Stich. Also oder kam dann so ein bisschen raus, ja, das ist halt, eigentlich könnte man jetzt ja sagen, so nach modernem Vorbild ist es cool, der bleibt einen Tag länger die Woche zu Hause.
Also er lässt die Familie im Stich, weil er nicht
genug, weil er nicht genug
Geld verdient.
Genau, ganz genau. Dass das dann so, und dass es dann bei seiner Partnerin viel weniger Aufsehen erregt hat, dass sie halt nach der Geburt des Kindes halt weniger gearbeitet hat. Ja, aber bei ihm war es so ein, ist erstmal komisch. Und das ist ja dann auch was, wo, glaube ich, viele junge Männer oder denke ich auch vor allem junge Väter, die es halt anders machen wollen, was ich jetzt höre, das ist jetzt keine empirische Studie, das ist jetzt eher so das, was ich halt mitbekomme durchs Privatleben, über die Arbeit, was da so erzählt wird, bei den Männern auch, die bei uns sind, die das dann berichten, und dass es da halt immer noch auch so ist, dass die dann halt komisch angeguckt werden oder sie erstmal was so ein bisschen anhören müssen, obwohl sie ja was machen, was ja auch eigentlich von vielen gewünscht ist. Da braucht es, glaube ich, auch noch so ein Umdenken oder auch so ein Strukturwandel, auch vielleicht in der Arbeitswelt. Dann auch in dem konkreten Fall, ja, dass man nicht sagt, ich bin jetzt abstrakt dafür, dass ich dann auch Männer noch mehr zu Hause engagieren, und wenn ich dann aber wirklich einen Kollegen habe, der das dann macht, dann halt auch in dem Fall ganz konkret, ja, nicht dem dann irgendwie.
Ja, es geht um männliche Vorbilder im Betrieb. Also es ist Teilzeit oder reduzierte Arbeitszeiten, es geht ja nicht um halbe Stelle, funktioniert besser, wenn Pioniere das vormachen und die Arbeitgeber sich schon so ein bisschen daran gewöhnt haben und diese Männer sich dann auch vielleicht treffen im Betrieb. Es gibt ja auch Vätergruppen im Betrieb, manchen Unternehmen. Also ich glaube, dass diese ganze männliche Normalarbeitsverhältnis, dass diese 40-Stunden-Woche, das müssen wir eigentlich ändern. Also wir brauchen eigentlich eine 30-Stunden-Woche. Und wenn man sich überlegt, dass das vorherrschende Modell im Schnitt immer noch ist, zumindest wenn Kinder da sind, dass die Männer dann 40 Stunden arbeiten und die Frauen vielleicht 20, ist ein statistischer Durchschnittswert. Manche arbeiten länger, manche haben auch nur einen Minijob oder arbeiten gar nicht. Dann sagen wir mal, 60-Stunden-Woche muss aber dann eigentlich fürs Familieneinkommen reichen, wenn man nicht gerade 3 Autos braucht und 3 Flüge im Jahr macht mit der Familie. Und diese 60-Stunden-Woche kann man natürlich auch paritätisch aufteilen, indem man einfach sagt, das neue normale Arbeitsverhältnis ist 30-Stunden-Woche oder 4-Tage-Woche oder wie auch immer man es nennen will. Und da gibt es immer wieder auch Experimente und Gewerkschaften fordern ja immer Arbeitszeitverkürzung, wollen dann aber immer bei den vollen Lohnausgleich. Deswegen sind die Arbeitgeber dagegen. Da hat es ja immer wieder auch Experimente gegeben mit Teillohnausgleich. Dann kommt man aber in ein gefährliches Terrain als Autor, als Beobachter, als Wissenschaftler, weil wenn man das propagiert, propagiert man tendenziell Konsumverzicht. Also wenn Leute weniger arbeiten und sie kriegen nicht den vollen Lohnausgleich, dann verdienen sie ja weniger. Und das heißt, sie müssten vielleicht auf die eine oder andere Reise verzichten. Und dann kommt immer der Vorwurf, ja, ihr Mittelschichtsautoren, ihr könnt euch das leisten und habt aber überhaupt keine Ahnung von den einfachen Leuten. Und das ist ja in der Tat auch zum Teil richtig, dass also in bestimmten Geringverdienerbeziehungen, Paarkonstellationen, es nicht so einfach ist mit der Teilzeit. Also es gibt natürlich auch schlecht bezahlte Jobs, wo beide voll arbeiten und das trotzdem gerade mal reicht. Und insofern ist das natürlich so, dass die Veränderungen da eher in der Mittelschicht anfangen. Also die Unterschicht und die Oberschicht sind am konservativsten, was dieses Thema angeht. Die Oberschicht ist auch sehr konservativ. Also traditionelles Modell oft, also der sehr gut verdienende Führungskraft. Und da gibt es ja dann wieder dieses Luxusweibchen. Ich sage das jetzt mal so abwertend. Früher hat man, glaube ich, mal böses Wort, kuchenfressendes Pelztierchen. Ist noch unangenehmer. Ne? Also die Frau, die sich sozusagen auf Kosten der Erwerbsarbeit ihres Mannes versorgen lässt. Er muss sich abrackern, hat dann einen ganz anstrengenden Job mit Überstunden und Wochenenddiensten und sie macht natürlich den Haushalt, vielleicht auch die Kinder, aber sie hat trotzdem natürlich ein entspannteres Leben als er. In der Oberschicht gibt es dann ja auch diesen männlichen Stolz. Meine Frau kann sich das leisten und den gibt es aber auch im Proletariat. Meine Frau braucht nicht zu arbeiten, haben die Stahlarbeiter im Ruhrgebiet früher gesagt. Also die waren stolz darauf, dass ihre Frau nicht arbeiten gehen musste und die hätte ja auch dann an der Supermarktkasse gesessen oder als Putzfrau gearbeitet. Darauf waren die stolz, dass sie das nicht machen musste. Und deswegen haben sie sich verdingt und oft auch ihre Gesundheit ruiniert. Und Männer sterben ja immer noch 5 Jahre früher im Schnitt als Frauen. Und das hat natürlich ganz viel mit dieser Erwerbsarbeit zu tun. Es gibt auch biologische Gründe, aber nach der berühmten Klosterstudie da von Marc Louis aus Österreich ist der biologische Unterschied 1 Jahr. Alles andere hat was mit männlicher Lebensführung zu tun, nicht nur mit Erwerbsarbeit, auch mit riskantem Verhalten im Beruf, in der Freizeit. Ja, es gibt einen Gender Expectancy Gap, heißt das, glaube ich, also eine Lücke in der Lebenserwartung, die immer noch 5 Jahre ist, die übrigens in der Hochphase der Industrialisierung fast 10 Jahre war und heute in Osteuropa, also in Russland, Belarus, Ukraine, immer noch 12 bis 15 Jahre ist. Ne?
Sehr hoch. Ja, vielleicht diese Klosterstudie, ich habe es jetzt auch im Vorbereitung auf diese Folge gelesen, aber ich glaube, die kennen vielleicht nicht alle. Ich fasse kurz zusammen, kannst aber auch, oder willst du es erklären? Ja,
Klosterstudie heißt sie, weil der Wissenschaftler hat die Lebensweisen von Mönchen und Nonnen verglichen, die ja in einer vergleichbaren Lebenssituation sind, eher entspannt im Kloster, so stelle ich mir zumindest vor. Und da ist eben herausgekommen, dass der Unterschied zwischen Mönchen und Nonnen nur 1 Jahr beträgt bei den Sterbefällen. Ja.
Aber ich finde auch, wenn man sich das mal vor Augen führt, dann merkt man auch, was für eine Power es halt haben kann, ja, diese Sozialisierung oder auch dieses in diesen Mustern zu sein. Und das ist auch nicht nur irgendwie, sind wir auch wieder bei diesem, was hat es für praktische Auswirkungen auf die Gesellschaft oder auch auf das Leben der einzelnen Person, ja, also das ist nichts, das ist keine intellektuelle Spielerei oder so, sondern es hat wirklich auch Auswirkungen auf die Lebensdauer. Ich glaube, wir alle, denkt natürlich auch wir Männer, leben ja gerne, ja, oder wollen auch lange leben. Und wenn man sich dann mal vor Augen führt, dass halt gewisse Verhaltensweisen oder gewisse Muster dann, wenn man sich halt so krass abrackert, dann letztlich halt wirklich dazu führen, dass man eben auch früher stirbt, dann sollte es eigentlich spätestens dann auch ein großer Motivator sein, zu sagen, hey, ich kümmere mich um mich, ja, oder ich gucke auch, wie es mir geht.
Ja, da sind wir jetzt bei diesem Thema Männer und Gesundheit, dass die Männer eben oft nicht so auf sich achten. Es hat ja nicht nur mit Erwerbsarbeit zu tun und nicht alle Männer arbeiten im Straßenbau oder im Stahlwerk. Aber es hat zum Beispiel natürlich auch mit Rauchen zu tun, mit Alkoholkonsum und so weiter. Also mit und mit einem ruinöseren Lebensentwurf, Risikosport und so weiter. Ne?
Jetzt sind wir auch schon so langsam am Ende von dieser Folge, und am Ende meiner Folgen richte ich ja immer so den Blick mit meinen Gästen so Richtung Zukunft. Das würde ich auch gerne mit dir machen, weil ja die Folgenfrage ist ja, warum arbeiten Männer immer noch so viel, ja, oder warum hat es immer noch so eine große Bedeutung? Lieber Thomas, was müsste in deiner Meinung nach noch passieren, gesellschaftlich, politisch, aber auch auf individueller Ebene, dass da mehr Gleichgewicht reinkommt oder dass es auch für Männer okay ist, weniger zu arbeiten?
Ja, ein paar Dinge haben wir ja schon angesprochen. Also plädiere für die 30-Stunden-Woche für beide Geschlechter als Norm. Das heißt nicht, dass alle sich daran halten müssen. Ist völlig legitim, wenn junge Leute vielleicht, um in den Job reinzukommen, erstmal mehr arbeiten, aber dass wir da einfach eine andere Kultur entwickeln. Natürlich müssen die politischen Rahmenbedingungen sich ändern. Alles, was zu Ungleichgewichten führt, also Steuersystem, Sozialversicherungssystem, da sollte es keine Anreize mehr geben, dass jetzt Frauen weniger und Männer mehr arbeiten müssen. Das Schwierigste ist dieses ganze Feld der Identität, also den Männern sozusagen dieses Arbeitsgehen ja nicht auszutreiben, aber so ein bisschen abzuschwächen. Und da müssen natürlich auch die Frauen zu beitragen. Wir haben ja darüber gesprochen, dass der Mann muss ja auch was hermachen, der muss vielleicht auch Geld verdienen, der muss einen interessanten Beruf haben, der muss präsentabel sein, auch nicht nur äußerlich, sondern eben auch in dem, was ihn ausmacht. Also früher war ja die klassische Frage auf Partys, was machst du denn eigentlich oder was machst du so? Und damit ist dann ja in der Regel der Beruf gemeint. Und ich bin nicht der Meinung, dass wir uns jetzt abgewöhnen sollten, Spaß am Beruf zu haben. Ich lebe ja auch von meinem Beruf und liebe ihn in gewisser Weise. Jetzt habe ich als Autor, als Journalist natürlich auch mehr Möglichkeiten, da Identität zu finden als andere. Ich liebe es auch, auf der Bühne zu stehen und Vorträge zu halten oder auf Podien mitzudiskutieren. Und das ist ja mit der Liebe zur Arbeit bei anderen Männern dann ein bisschen schwieriger, aber ja, etwas weniger Männeridentität durch Arbeit wäre sicher hilfreicher.
Und genau, wäre dann halt auch letztlich für die Männer entspannter und auch ja für alle anderen Geschlechter. Und weil du auch gesagt hast, dass früher die Frage auf Partys immer war, was machst du? Und damit war der Beruf gemeint. Ich glaube, dass das heute ein Stück weit immer noch so ist, ja, dass man, also ich merke das bei mir manchmal auch selber, dass wenn ich dann irgendwie einen Icebreaker brauche oder eine Gesprächseröffnung, also dann auch Frage, und was arbeitest du oder so?
Ist ja auch legitim, weil man dadurch was erfährt über den anderen.
Genau, habe aber mal in einem anderen Podcast eine Frage gehört, die ich auch sehr spannend fand, wo dann der Host auch meinte, eine coole Frage wäre doch auch mal irgendwie einzusteigen, so, wofür brennst du? Oder was machst du mit Leidenschaft? Weil das kann ja jetzt auch, wie du auch von deinem Beruf erzählt hast, der Beruf sein, aber es kann auch sein, mit Leidenschaft die Kinder großziehen oder Modelleisenbahn oder spazieren gehen, was auch immer. Ne? Und man da, denke ich, auch eine ganze Menge über den Menschen erfahren kann, und kam mir noch so als Assoziation. Aber ja, lieber Thomas, dann sind wir am Ende angekommen. Ich danke dir ganz herzlich für das tolle Interview und
ja, bitte.
Das war die Folge Warum arbeiten Männer immer noch so viel? Die Links zur Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Schaut doch gerne mal auf Thomas' Website thomasgesterkamp.com vorbei. Dort gibt es weitere Infos zu seinen Büchern und Vorträgen. Wenn ihr aus der Region Mannheim-Heidelberg kommt und euch für Männergesprächskreise und Seminare interessiert, dann checkt doch mal unsere Seite circleof.man ab und informiert euch über unser Angebot. Wenn ihr Anregungen oder Fragen zum Podcast habt, schreibt mir doch gerne eine Mail an podcast@circleof.man, Man mit E. Auch über Lob oder konstruktive Kritik freue ich mich. Das war's mit dieser Folge. Vielen Dank euch fürs Zuhören, gute Zeit und bis zum nächsten Mal.